Schon an, ne?
Gut.
Ich bedanke mich bei der unbekannten treuen Seele, die immer dafür sorgt, dass hier frisches Wasser steht. Besonders noch seit einem Grillessen ist das sehr angenehm. Wenn man etwas zu viel Salz geschluckt hat. Ja, wir wollen heute Abend also fortfahren mit der wunderschönen Geschichte der Ruth im gleichnamigen Buch im Alten Testament. Ich wurde gestern gebeten, doch noch ein bisschen mehr zu erzählen von der Geschichte, wie Veronique und ich zueinander gefunden haben. Das will ich auch gerne tun, aber erst morgen Abend in Verbindung mit der Begebenheit zwischen Ruth und Boas auf der Tenne. Da wird es nämlich richtig spannend und da werde ich dann aus meinem Leben auch noch ein bisschen erzählen. Ich möchte aber eine andere Geschichte heute Abend vorausschicken. Und zwar im Anschluss an das, was wir zwischen Ruth und Orpa verglichen haben. Ich bin auch noch mal in einem Gespräch darauf hingewiesen worden, wie wichtig die persönliche Entscheidung ist. Das haben wir wirklich bei Ruth und Orpa gesehen, ja. Man folgt Jesus nicht einfach so nebenbei mal nach und guckt mal, was draus wird. Ruth musste sich wirklich radikal dafür entscheiden. Und wichtig ist, wenn wir über Entscheidung sprechen, dass wir nicht denken, dass das einfach so eine Wahl ist, wie wenn wir beim Aldi einkaufen gehen und uns fragen, ob wir Biomilch oder normale Milch kaufen wollen. So eine Entscheidung, wo wir die totale Souveränität drüber haben und die letzten Endes auch nicht so entscheidend ist für unser Leben. Bei der Entscheidung für Jesus Christus geht es vor allen Dingen darum, dass wir eine Offenbarung bekommen haben, wer Jesus Christus wirklich ist. Wenn Ruth nicht verstanden hätte, dass dieser Gott Israels der wahre, lebendige Gott ist, hätte sie diese innere Kraft nie aufgebracht, mit Naomi diesen schweren Weg zu gehen. Denn sie ist bedingungslos bereit, diesen Weg einzuschlagen und sie sagt, nur der Tod scheide zwischen dir und mir. Also bis zum Tod gehe ich diesen Weg. Und das ist Bekehrung, das ist Entscheidung für Jesus Christus. Du hast erkannt, dass Jesus Christus viel mehr ist als das Leben hier auf der Erde. Und dass, wenn du ihn gewinnst, dass du viel mehr hast als alles, was du hier auf der Erde bekommen könntest. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er seine Seele dabei einbüßte? Und wer Jesus Christus gefunden hat, der versteht, Jesus Christus ist eben mehr als die ganze Welt. Und ihn zu besitzen und ihn zu gewinnen und mit ihm eben das ewige Leben und so weiter, das ist viel, viel mehr als alles, was ich hier auf der Erde bekommen kann. Das muss jemand zutiefst verstanden haben, um wirklich eine Entscheidung für Jesus zu fällen. Sonst wird er das nicht tun, wenn er Jesus nicht erkannt hat. Und so sagt auch der Apostel Paulus in Galater 1, als es Gott gefiel, mir seinen Sohn zu offenbaren, da bin ich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate gegangen. Ich zitiere das jetzt ein bisschen aus dem Kontext heraus. Es muss zu einer Offenbarung Jesu Christi kommen für dich und dann wird dich Fleisch und Blut nicht mehr interessieren. Dann wird dich kein menschlicher Ratschlag mehr interessieren, dann wird dich kein menschliches Argument mehr interessieren, dann wirst du nur noch ihm gehören und ihm nachfolgen wollen. Also Bekehrung ist nicht einfach so mal eine persönliche Entscheidung. Ich probiere es jetzt mal und schau mal, was draus wird. Das ist nicht Bekehrung. Und so möchte ich eine Geschichte vorausschicken von einem Iraker, der unter uns war eine gewisse Zeit. Ein Iraker arabischer Abstammung mit dem seltenen Namen Mohammed. Übrigens der häufigste Name, der in der europäischen Verwaltungshauptstadt Brüssel neugeborenen Jungs gegeben wird. Mohammed lebte einige Zeit unter uns in Morsbach und kam auch sporadisch zu unserer Gemeinde mit dem ausdrücklichen Wunsch, ich möchte zu eurer Gemeinde gehören und ich möchte mich taufen lassen. Er sprach allerdings nicht sehr gut Deutsch. Wir mussten uns immer mit Englisch versuchen zu verständigen mit ihm, konnte auch nicht besonders gut Englisch, aber doch einigermaßen. Und dann ist er wieder ein bisschen verschwunden von der Bildfläche und plötzlich meldet er sich wieder und er sagte zu mir, Mark, ich muss dich unbedingt sprechen. Ich bin zu ihm gefahren und er hat gesagt, Mark, save me, rette mich. Und ich habe gesagt, wovor soll ich dich retten? Er sagt, ich habe die Abschiebung bekommen und ich werde in einer Woche abgeholt, werde abgeschoben. Rette mich, ich darf nicht in den Irak zurück, ich werde dort umgebracht. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber ich habe ihm gesagt, ich kann nichts für dich tun. Ich bin nicht die deutsche Behörde und ich habe keinen Einfluss auf die deutsche Behörde. Aber ich ich kann dir noch einmal versuchen, den Weg der Errettung zu erklären. Und weil eben das auf Englisch nur halbwegs gut ging und ich kein Arabisch spreche, habe ich den Friedrich Fey aus Kreuztal angerufen, ein ehemaliger deutscher Ingenieur, der hatte extra Arabisch gelernt, um in den arabischen Ländern als christlicher Ingenieur arbeiten zu können. Kann viele, viele schöne Geschichten erzählen von seiner beruflichen Arbeit. Er war also immer so eine Art Zeltmacher in arabischen Ländern. Und jetzt ist er pensioniert und wohnt in Kreuztal und hat immer noch die Mission unter arabisch sprechenden Menschen sehr auf dem Herzen. Und er kam und wir haben uns getroffen bei uns in unserem Wohnzimmer, der Mohammed, der Friedrich und ich. Und sie unterhielten sich auf Arabisch und der Friedrich hat versucht, anhand von mehreren Bibelstellen, dem Mohammed die Herrlichkeit und die Größe der Errettung vorzustellen, der Errettung durch Jesus Christus. Und Mohammed hatte einfach keine Antenne dafür. Und irgendwann, ich glaube nach 2-3 Stunden, hat Mohammed gesagt, aber ich will doch nur eine Frau heiraten, arbeiten, ein normales Leben hier führen in Deutschland, Kinder kriegen, eine glückliche Familie haben und einfach nur normal leben hier. Ja, können wir alle nachvollziehen, oder? Aber der Friedrich hat ihm sehr richtig gesagt, Mohammed, es gibt in Deutschland viele Menschen, die das genauso möchten. Und die haben sogar die deutsche Staatsbürgerschaft. Und das gelingt auch nicht immer so ohne weiteres. Das sind irdische Segnungen, die wir manchmal kriegen, manchmal teilweise und manchmal auch gar nicht. Oder wir kriegen sie und sie werden uns wieder weggenommen. Und er hat versucht, Mohammed zu erklären, das ist nicht der Sinn des Lebens. Das ist auch nicht der Inhalt des Lebens, sondern Gott hat etwas viel Größeres für uns vor. Und darum hält er manchmal irdischen Segen zurück. Denn wenn er uns alle nur immer mit irdischem Segen übergießen würde, ja, wenn er Adam und Eva einfach im Garten Eden gelassen hätte, obwohl sie in Sünde gefallen sind, dann wären sie tatsächlich ewig verloren gewesen, weil sie sich nie nach dem ewigen Leben irgendeine Frage gestellt hätten. Mohammed ist abgereist. Er hat uns verlassen. Ich weiß nicht, ob er wirklich abgeschoben wurde. Er hat den Kontakt abgebrochen und wir können nur noch beten für ihn. Aber ich muss immer wieder an ihn denken, wenn ich an Ruth und Orpa denke. Vielleicht hat Orpa auch so gedacht. Sie hat ihre Schwiegermutter ja geliebt. Sie hat sie genauso geküsst, haben wir gelesen. Sie hat geweint, aber sie hat wahrscheinlich gesagt, ich will doch einfach nur heiraten und hier auf der Erde ein glückliches Leben führen im Rahmen der Möglichkeiten. Mit dem Kilion hat es nicht geklappt. Ich probiere es jetzt im Hause meiner Mutter, bei meinen Verwandten und bei den Göttern von Moabs wieder. Mit Ruth ging es anders weiter. Für sie hat Gott einen wunderbaren Segensplan bereit. Und den hat er auch für dich und mich bereit, wenn wir uns radikal für Jesus Christus entschieden haben, so wie sie es für den Gott Israels getan hat. Einen wunderbaren Segensplan, der aber nur schrittweise entfaltet wird und in den man langsam hineinkommt. Und das sehen wir heute bei der Ruth, eine sehr schöne und wichtige nächste Etappe. Wir haben gelesen, dass Naomi und Ruth also sich aufgemacht haben, um von Moab zurückzukehren nach Bethlehem im Stamme Juda. Und so heißt es im letzten Vers von Ruth 1, so kehrte Naomi zurück und Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter mit ihr, die aus den Gebieten von Moab zurückkehrte. Und sie kamen nach Bethlehem beim Beginn der Gerstenernte. Wir lesen die ersten drei Verse unter dem Titel Ruths Haltung zu Gottes Geboten. Das ist Punkt 1. Punkt 2 heißt dann die Haltung des Boas zu Gottes Geboten und auch Ruth gegenüber. Und Punkt 3 dann die Antwort Ruths auf Boas Verhalten. Also lesen wir Ruths Haltung zu Gottes Geboten, Ruth 2, die Verse 1 bis 3. Und Naomi hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen vermögenden Mann aus der Familie Elimelechs, und sein Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naomi, lass mich doch aufs Feld gehen und unter den Ähren lesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gnade finden werde. Und Naomi sprach zu ihr, geh hin, meine Tochter, meine Schwiegertochter. Und sie ging hin, also Ruth ging hin und kam auf das Feld, um hinter den Schnittern her zu lesen. Und sie las auf und sie traf zufällig auf das Feldstück des Boas, der aus der Familie Elimelechs war. Zufällig steht hier nicht zufällig, sondern es ist menschlich gesprochen ein Zufall, aber Gott hat seine Hand im Spiel. Wenn du dich zum Herrn Jesus bekehrt hast, dann geschieht nichts zufällig in deinem Leben. Alles muss an deinem Herrn vorbei. Er lässt es zu, er lenkt es oder er lenkt dich in besonderer Weise in Bezug auf die Umstände, die du antriffst. Auch wenn es dir am Anfang noch gar nicht bewusst ist. Worauf ich hinaus will in diesem Abschnitt ist Ruths Aussage. Sie sagt zu ihrer Schwiegermutter, lass mich doch aufs Feld gehen und unter den Ähren lesen, hinter dem her, in dessen Auge ich Gnade finden werde. Was hat Ruth hier vor? Ähren lesen. Ruth und Naomi waren zwei Witwen, zwei Frauen. Ruth war außerdem eine Fremde, eine Moabiterin. Und so gesehen hatten sie schlechte Karten in der Gesellschaft. Sie gehörten zu den Armen, eben zu den Witwen, zu den Verlassenen. Und Gott hatte seinem Volk gute Gebote gegeben. Wir würden das heute als Arbeitslosenversicherung oder Hartz IV bezeichnen, aber eben nicht einfach nur Geld für jemand, der nicht arbeiten will oder der nicht arbeiten kann, sondern eine Aufforderung, mit der Kraft, mit der man hat, doch zu versuchen, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und nicht nur eine Aufforderung an den Armen, sondern ein Gebot an den Reichen, dem Armen zu erlauben, in seinem Feld Ähren zu lesen. Ich lese das kurz vor aus dem Alten Testament. 3. Mose 19, Verse 9 bis 10. 3. Mose 19, 9 bis 10. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, so sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen. Und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht auflesen. Für den Armen und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. 3. Mose 23, 22. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Für den Armen und für den Fremdling sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und 5. Mose 24, Vers 19. Wenn du deine Ernte auf deinem Feld hältst und eine Garbe auf dem Feld vergisst, so sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Für den Fremden und für die Waise und für die Witwe soll sie sein, damit der Herr, dein Gott, dich segne in allem Werk deiner Hände. Wenn du deine Oliven abschlägst, so sollst du nicht hinterher die Zweige absuchen. Für den Fremden, für die Waise und für die Witwe soll es sein. Wenn du deinen Weinberg liest, so sollst du nicht hinterher Nachlese halten. Für den Fremden, für die Waise und für die Witwe soll es sein. Und du sollst dich daran erinnern, dass du ein Knecht im Land Ägypten gewesen bist. Darum gebiete ich dir, dies zu tun. Barmherzigkeit, eine soziale Ader, das ist nicht das exklusive Eigentum der modernen sozialen Marktwirtschaften, sondern das war schon in dem Volk Israel im Gesetz des Mose, das der Herr ihm gegeben hatte, sehr deutlich verankert. Aber wenn es irgendwie ging, dann wurde an die Möglichkeit zu arbeiten, auch bei den Waisen, den Witwen und den Fremden appelliert. Sie sollten also nicht einfach nur betteln und auf die Barmherzigkeit und das Mitleid ihrer Mitmenschen warten, sondern in dem Maß, wie sie es konnten, sollten sie aufs Feld gehen und diese Ähren lesen. In Verbindung mit dem, was wir heute Morgen über Titus gelesen haben, noch ein Zitat aus 5. Mose 4, 5 bis 8. Gott wollte durch diese guten, durch diese menschlichen und freundlichen Gesetze etwas erreichen. Und zwar eine Botschaft an die umliegenden Nationen. 5. Mose 4, Vers 5. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechte gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, sagt Mose zum Volk, damit ihr so tut inmitten des Landes, wohin ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. Und so haltet die Gebote und tut sie, Denn das wird eure Weisheit und euer Verstand sein vor den Augen der Völker, die alle diese Satzungen hören und sagen werden, diese große Nation ist ein wahrhaft weises und verständiges Volk. Denn welche große Nation gibt es, die Götter hätte, die ihr so nahe wären, wie der Herr unser Gott in allem, worin wir zu ihm rufen? Und welche große Nation gibt es, die so gerechte Satzungen und Rechte hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Nur hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens. Das Gesetz des Mose war ein sehr, sehr gutes Gesetz. Und wenn die Israeliten es gehalten hätten, dann wären sie aufgeblüht, wären eine starke Nation geworden und die umliegenden Nationen hätten sie bewundert für diesen Wohlstand, für diesen Reichtum und eben diesen Segen, diesen offensichtlichen Segen, der von ihrem Gott auf ihnen geruht hätte. Und das sehen wir hier im kleinen Maßstab in einer Zeit, wie wir eingangs gelesen haben, Ruth 1, Vers 1, da die Richter richteten, eine Zeit, wo es eigentlich sehr oft traurig bergab ging. Aber hier haben wir eine Art Oase in dieser Zeit und Boas zeigt uns nun, wie er über sein Besitztum herrschte. Er praktizierte die Anwendung dieses Sozialhilfeparagraphen und erwies seine Arbeiter an, den Fremden und Witwen und Waisen zu erlauben, Ehren zu lesen auf seinem Feld. Die Ruth tut das. Ich bleibe noch einen kurzen Moment bei Ruth, bevor wir Boas anschauen. Sie geht also hin und liest Ehren. Ich greife kurz vor. Wir lesen in Vers 17, Ruth 2, Vers 17. Sie las auf dem Feld auf bis zum Abend und schlug aus, was sie aufgelesen hatte, also drosch es. Und es war etwa ein Effa Gerste. Ein Effa war ein Hohlmaß von etwa 35 Litern. Jetzt rechnet das mal um. Gerste hat ein spezifisches Gewicht von etwa 0,6 Kilogramm pro Liter. 35 mal 0,6, da sind wir etwa bei 20 Kilogramm. 20 Kilogramm Gerste hat sie ausgeschlagen an einem Tag durch Ährenlesen. Das ist eine Leistung. Wir können das nicht ausprobieren, denn welcher Bauer erntet sein Feld so ab, dass wir mal Ähren lesen könnten. Aber einen 20 Kilo Sack Gerste ausschlagen und den trug sie dann auch nach Hause. Das ist auch nochmal eine Leistung. Ich will nicht sagen, dass eine Schwester erst dann heiraten kann, wenn sie einen 20 Kilo Getreidesack durch die Gegend tragen kann. Aber das zeigt uns, dass Ruth nicht aus Zucker war. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Rebekka. Die hat nämlich die 10 Kamele des Eliezer getränkt. Und wenn ein Kamel 200 Liter trinkt, wenn es durstig ist, dann sind das 2000 Liter, hat sie Wasser geschöpft. Ich kann euch sagen, da schwitzt man, wenn man das tut. Ich tue es schon bei 400 Litern, wenn ich meine Wassertonne leere, wenn ich den Garten gieße mit Gießkannen. Tüchtige Frauen, so eine muss Ruth gewesen sein. Und sie tut das nicht nur einen Tag. Ich greife noch einmal vor. In Vers 23 lesen wir, sie hielt sich zu den Mägden des Boas, um aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren. Und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Die Gerstenernte begann ungefähr Mitte April und die Weizenernte dauerte etwa bis Mitte Juni. In Israel sind wir natürlich unseren Erntezeiten ein, zwei Monate voraus. Mitte April, Mitte Juni, Gerstenernte, Weizenernte, das war etwa die Zeit von dem Passa bis zu Pfingsten, 7 Wochen später. 8 Wochen lang hat Ruth gearbeitet, hart gearbeitet, 6 Tage die Woche hat sie Ehren gelesen. Vielleicht nicht jeden Tag 20 Kilo, aber das war das Maß, was sie erreichen konnte. Und da kommt schon was zusammen. Also das war nicht einfach mal so von der Hand in den Mund, sondern da kam auch ein gewisser Vorrat zusammen, mit dem Ruth und Naomi durchaus eine gute Zeit leben konnten. Aber noch ein Hinweis. Ruth tut das in einer Haltung ohne Neid und Eifersucht gegen den reichen Großgrundbesitzer Boas. Sie ruft nicht auf zur Gründung der Gewerkschaft für Witwen, Waisen und Ausgegrenzte. Sie fordert nicht gleiches Gehalt für alle. Sie ruft nicht den Kommunismus aus. Sie ist nicht verbittert, sondern sie tut das, was ihr zufällt vom Gesetz des Moses. Sie ordnet sich unter und sie ist einverstanden, dieses harte Los anzunehmen und sich darunter zu beugen. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Haltung. Wir werden das gleich mit der Haltung des Boas auch in Relation bringen. Aber wenn du zur unteren Gesellschaftsschicht gehörst und dir nichts anderes bleibt, als eine einfache Arbeit zu tun, dann schau nicht neidisch und missgünstig auf die, die mehr haben, sondern sage, danke Herr, dass ich arbeiten kann. Danke, dass ich diese Möglichkeit habe, für meinen Lebensunterhalt zu sorgen. Neid und Missgunst ist die Ursünde des Universums. Inwiefern nämlich? Nämlich, dass der Teufel in Jesaja 14 neidisch war auf Gott. Noch bevor der Teufel dann Adam und Eva versucht, lesen wir in Jesaja 14, irgendwie in Verbindung mit der Schöpfung, sind ja auch die Engel erschaffen worden. Und in Jesaja 14 lesen wir einen Ausspruch, ein Gericht über den König von Babel, aber die bibeltreuen Ausleger sind sich einig, dass dann auch das auf den Teufel selber ausgesagt wird, in Jesaja 14, 13, 14, ich lese nur einen Auszug. Du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben. Mit Sterne Gottes ist hier wahrscheinlich, sind andere Engelfürsten gemeint. Der Teufel war ja der höchste von allen Engelfürsten und Engelgewalten. Und er sagt jetzt in seinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen. Ich will hinauffahren, Vers 14, auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Also ich will mich hoch über die Sterne Gottes erheben, meinen Thron über sie setzen und ich will mich gleich machen dem Höchsten. Das war Neid. Im Herzen des Teufels, er war vollkommen geschaffen, wir können in Hesekiel 28 das auch noch nachlesen, bis zu dem Tag, wo Ungerechtigkeit gefunden wurde in seinem Herzen. Irgendwo ein Geheimnis, wie in diesem Höchsten der Engelfürsten plötzlich der Wunsch aufkam, ich will Gott gleich werden oder ich will ihn sogar von seinem Thron stürzen. Neid, Missgunst. Und das hatte er dann auch in das Herz von Adam und Eva gepflanzt. Gott will euch etwas vorenthalten. Aber ich sag euch, wenn ihr von dieser Frucht esst, vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse, dann werdet ihr sein wie Gott. Er hat diesen Neid oder diesen Argwohn, diese Vermutung, dass Gott etwas Böses mit ihnen vorhat oder ihnen nicht alles gönnt, in ihr Herz gepflanzt. Und das, ihr Lieben, ist in unseren natürlichen, bösen, sündigen Herzen so tief drin, dass wir als Kinder automatisch anfangen, uns mit allen zu vergleichen, die etwas mehr haben als wir. Jede Familie, die mehrere Kinder hat, kennt das, wie wenn das eine Kind begabter ist als das andere, das Begabte schnell hochnäsig wird, das weniger Begabte schnell in irgendwelche Minderwertigkeitsgefühle verfällt. Wir kennen das aus der Geschichte des Josef, der träumt er plötzlich, dass sie am Gabenlesen waren und seine eigene Gabe richtete sich auf und die Gaben seiner 11 Brüder kamen zu seiner Gabe und verneigten sich vor ihm und dann erzählt der Naivling das auch noch seinen Brüdern, was er da Schönes geträumt hat. Und schon ist der Familienzwist perfekt. Und das geht durch die Bank, durch alle Gesellschaften der Menschheit. In Haiti ist Voodoo zur Staatsreligion erklärt, seit etwa 20 Jahren. Und Voodoo ist ein animistischer Kult, ein Dämonen- und Geisterglaube, in dem eine Kunst darin besteht, Bannsprüche auf Mitmenschen zu erlassen. Mit Menschen, die einem irgendwie nicht gefallen. Und meistens ist es eben Neid und Missgunst und Eifersucht, die dann die Leute motivieren, zum Voodoo-Priester zu gehen und zu sagen, du, mein Arbeitgeber oder mein Onkel oder sogar meine Frau, ich habe was gegen die. Ich zahle dir ein Opfer und Geld und dann gebe ich dir ein Bild oder ein Haar oder irgendeinen Gegenstand, der dieser Person gehört. Und dann erlass bitte einen Bannspruch über diese Person, dass sie krank wird, dass sie einen Unfall hat oder dass sie auch stirbt. Und das funktioniert. Das ist also nicht nur faule Zauberei, sondern sehr tödliche und gefährliche Zauberei. Funktioniert allerdings nicht bei Christen. Also über Christen können Voodoo-Priester keine Bannsprüche erlassen. Aber was ich damit sagen will, in Haiti herrscht unter der ganzen Bevölkerung eine Stimmung von Neid und Eifersucht, weil das in dieser Religion so das tragende Element ist, was die Leute motiviert, zum Priester zu gehen. Manchmal gehen sie auch, weil sie irgendein Naturheilmittel wollen oder sonst irgendeine Weissagung, zum Beispiel wie die Lottozahlen. Also Ruth ist dankbar, oh ja, er klingt wieder lauter, und ist nicht verbittert. Sie tut diese Arbeit 2 Monate lang. Übrigens, wenn ihr mit Menschen zu tun habt, wo ihr bei den einen Größen waren und bei den anderen Minderwertigkeitskomplexe entdeckt oder Bitterkeit, dann passt auf, dass ihr nicht einfach nur Mitleid mit dem habt, der weniger hat, und den, der mehr hat, irgendwie abstempelt als einen Hochmütigen. Denn Minderwertigkeitskomplexe und Überheblichkeit sind beides genau die gleichen Sünden, die aus dem stolzen Menschenherzen kommen, das nicht zufrieden ist mit seinem eigenen Los. Es gibt einen weltlichen Schreiber, der heißt Uli der Schreiber, sein Pseudonym ist Uli der Schreiber, und er analysiert die Berner Mentalität in sehr kurzen, prägnanten Gedichten. Und er hat einmal folgendes Gedicht geschrieben. Ein Berner namens Heinrich Hertig empfand sich als so minderwertig, dass er, wie er mir selber sagte, sich nicht mehr auf die Straße wagte. In seinem Seelenkater bat er um Hilfe einen Psychiater. Der gab ihm einen guten Rat, der augenblicklich helfen tat. Er kaufte mit erlöster Miene sich eine Rasenmähmaschine, die, wenn sie mit Benzin gefüttert, die Luft mit schrillem Lärm erschüttert. So macht er nun am Samstag nach Mittag mit diesem Monstrum Krach. Und wird da freilich sehr beachtet und gilt in diesem Sinn betrachtet als ein Titan der Rasenbahn. Nur hat er jetzt den Größenwahn. Das finde ich sehr meisterhaft auf den Punkt gebracht. Das ist reine Psychologie, aber sehr typisch für unser Thema, dass nämlich unter den Weltmenschen sehr oft die einen in der Minderwertigkeit versinken und die anderen im Größenwahn überheblich werden, weil sie so viel besser sind als die anderen. Und beides ist einfach nur das stolze Menschenherz, das sich mit seinem Los nicht zufrieden gibt und Gott nicht dankt für das, was Gott ihm beschieden hat. Genieße froh, was dir beschieden, entbehre gern, was du nicht hast. Erfreue dich an des Hauses Friedens und fliehe nicht der Arbeit Laster. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Haltung des Boas. Und jetzt lesen wir die Verse 4 bis 16 und achtet einfach auf diesen vorbildlichsten Arbeitgeber, den es schon im alten Israel gab, ohne dass er irgendwelche Managementschulen oder hohe Bildung auf Universitäten durchlaufen hatte. Ruth 2, die Verse 4 bis 16. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie sprachen zu ihm: Der Herr segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter bestellt war: Wem gehört dieses Mädchen? Und der Knecht, er meint natürlich die Ruth. Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach: Es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus den Gebieten von Moab zurückgekehrt ist. Und sie sprach, sagt jetzt der Schnitter, also der Knecht, der über die Schnitter, der Schnitterchef, sagt jetzt über die Ruth folgendes. Sie sprach: Lass mich doch auflesen und unter den Garben sammeln hinter den Schnittern her. Und so ist sie gekommen und dageblieben vom Morgen an bis jetzt. Und was sie im Haus gesessen hat, ist wenig. Also sie hat sich kaum ausgeruht unter der sengenden Sonne. Vers 8. Und Boas sprach zu Ruth: Hörst du, meine Tochter? Geh nicht, um auf einem anderen Feld aufzulesen. Und geh auch nicht von hier weg, sondern halte dich hier zu meinen Mägden. Deine Augen seien auf das Feld gerichtet, das man schneidet, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, den Knaben, also den Schnittern geboten, dich nicht anzutasten? Und wenn du durstig bist, so geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knaben schöpfen. Da fiel Ruth auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder und sprach zu Boas: Warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, da ich doch eine Ausländerin bin? Und Boas antwortete und sprach zu ihr: Es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes. und dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und voll sei dein Lohn von dem Herrn, dem Gott Israels, unter dessen Flügeln Zuflucht zu suchen du gekommen bist. Und Ruth sprach, möge ich Gnade finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet. Und doch bin ich nicht wie eine deiner Mägde, nämlich eben eine Ausländerin. Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr, tritt hierher und iss vom Brot und tauche deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich zur Seite der Schnitter und Boas reichte ihr geröstete Körner und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und sie stand auf, um aufzulesen, und Boas gebot seinen Knaben und sprach, auch zwischen den Garben mag sie auflesen und ihr sollt sie nicht belästigen oder ihr nichts zuleide tun. Und ihr sollt sogar aus den Bündeln Ähren für sie herausziehen und sie liegen lassen, damit sie sie auflese und ihr sollt sie nicht schelten. Bis hierher. Eine herrliche Stimmung auf dem Erntefeld oder im Betrieb dieses Großgrundbesitzers. Stellen wir uns einmal vor, das wäre die Stimmung in allen deutschen Betrieben. Der Chef kommt am Morgen zur Arbeit, er begrüßt seine Mitarbeiter mit dem Gruß, der Herr sei mit euch, und sie erwidern den Gruß, der Herr segne dich. Das ist das, was Gott sich vorstellt, unter einem harmonischen Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Jeder sieht sich an seinem Platz in einer verantwortungsvollen Rolle, um seine Aufgabe richtig auszufüllen. Sowohl der, der Verantwortung trägt und Leitung innehat, wie auch die, die eben unter ihm arbeiten. Boas zeigt eine Haltung, die über das alttestamentliche Gebot hinausgeht. Wir haben ja gesagt, dass das Buch Ruth unter dem Titel steht, der Triumph der Gnade. Und wenn wir im ersten Kapitel gesehen haben, wie die Gnade eben triumphiert über natürliche und familiäre und irdische Bindungen und Menschen frei macht, Gott nachzufolgen in Jesus Christus, dann sehen wir hier in Kapitel 2, wie die Gnade triumphiert eben über menschliche Gefühle der Bitterkeit oder der Überheblichkeit und auch der Gesetzlichkeit, insofern als Boas hier nicht einfach sagt, okay, das Gesetz des Mose schreibt mir vor, dass die Armen, die Witwen und die Fremdlinge Ehren lesen dürfen. Ich lasse das zu. Mit einem missgünstigen Herzen, aber das sich eben beugt unter dieses Gesetz. Ich muss das tun. Und er lässt widerwillig ein paar Ehren liegen. Nein, er macht viel mehr. Er behandelt die Ruth freundlich. Er redet zu ihrem Herzen. Er ist gütig zu ihr. Er lädt sie ein, auch noch zu essen. Er verpflegt sie. Und er weist seine Mitarbeiter an, zusätzliche Ähren für sie auf das Feld zu legen, aus den Garben Ähren zu ziehen und auch beim Abschneiden einige liegen zu lassen. Also er ist großzügig, freundlich, er geht über das Gesetz hinaus und das bewirkt die Gnade. Also wenn du irgendwie denkst, das Neue Testament ist nicht mehr so streng wie das Alte Testament und das Gesetz des Alten Testament, das wär schon hart, diesem Gesetz zu folgen, aber das Neue lässt uns ja viel mehr Freiraum, dann hast du noch nicht wirklich verstanden, was die Gnade in uns bewirken will. Die Gnade will in uns bewirken, dass wir viel weiter gehen als nur bis zu den Geboten des Alten Testamentes. Natürlich legen wir einige Gebote im Alten Testament ab, weil sie eben Zeichen und Symbole oder besonders gottesdienstliche Anweisungen waren. Ich denke an die Beschneidung, denke auch an den Sabbat. Den müssen wir nicht mehr in dem Sinn halten, wie im Alten Testament vorgeschrieben war und natürlich die ganzen Opfervorschriften. Aber wenn ihr die Bergpredigt lest, dann seht ihr, dass Gott, indem er unser Herz gewinnen will, möchte, dass unser Herz viel weiter geht, als nur einfach gewisse Gebote halten, sondern Er möchte, dass unser Herz nicht fragt, bis wohin darf ich gehen, dass ich nicht den Abgrund runterfall oder was ist verboten, sondern Herr, was darf ich tun, um dich groß zu machen, um von dir zu zeugen, um ein Bote für dich zu sein. Und da kommt zum Beispiel die Feindesliebe mit ins Spiel. Da kommt mit ins Spiel, dass wir unsere Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Dass wir eben unseren Arbeitgebern nicht nur gehorchen, weil wir unser Gehalt haben wollen, sondern weil wir sie lieben, weil wir sie gewinnen wollen und weil wir möchten, dass es ihnen gut geht, weil wir gütig sind im Namen Jesu und so weiter und so fort. Und genau das sehen wir hier bei Boas, einem alttestamentlichen Gläubigen. Er geht über das Gesetz hinaus in seiner Großzügigkeit, in seiner Freundlichkeit und in seinem fürsorglichen Geist für seine Mitarbeiter und besonders hier für die Ruth, diese Moabiterin, die gekommen ist, um sich unter die Flügel des Gottes Israels schützend zu stellen. Wie ist jetzt die Antwort der Ruth? Wir haben noch gut 10 Minuten. Wie ist die Reaktion der Ruth auf diese Freundlichkeit und Güte des Boas? Vers 10 ist wie so ein Schlüsselvers des Buches. Wenn man euch fragt, was ist der zentrale Vers dieses Buches, könnte man sicher sagen, es ist dieser Vers 10. Die Reaktion von Ruth, als sie die Freundlichkeit dieses Boas sieht, wie er sie beschützt, wie er ihr großzügig ist, nicht nur, indem er sie Ehren lesen lässt. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Man sieht bei diesem Arbeitgeber auch, dass er für gute Sitten und Anstand sorgt auf seinem Feld. 3-mal lesen wir das in Vers 9. In der Mitte habe ich nicht den Knaben geboten, dich nicht anzutasten. Also der hat seinen, vielleicht müssen wir einen Unterschied machen zwischen den Schnittern und den Knaben. Die Schnitter waren wohl die, die richtig fit beim Ernten waren. Und die Knaben waren vielleicht die, die sonst noch da eben das Essen austeilten oder irgendwie das Feld bewachten vielleicht auch noch. Auf jeden Fall sagt Boas hier den Männern auf dem Feld, diese fremde Frau ist kein Freiwild, weil sie eine Moabiterin ist. Ich gebiete euch, sie genauso anständig zu behandeln wie die jüdischen Ehrenleserinnen oder Ehrenleser. In Vers 15, Kapitel 2, Vers 15 sagt er das noch einmal. Ihr sollt sie nicht beschämen oder nichts zuleide, ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Also er weist noch einmal seine Männer an, die Ruth korrekt zu behandeln. Und am Ende von Vers 16, ihr sollt sie nicht schelten, wenn sie eben diese Ehren auflässt, die ihr herauszieht und fallen lasst. Er wacht über gute Sitten. Und wie reagiert Ruth jetzt auf dieses Wohlwollen, diese Freundlichkeit? Vers 10, sie fiel auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder und sprach, warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, da ich doch eine Ausländerin bin? Ja, und hier wollen wir eine direkte Anwendung auf uns machen. Wie oft fragst du dich und fragst du Gott, Herr, warum bist du so gütig zu mir? Unsere Frage, die unser natürliches Herz, das immer fordert, eher stellt, ist, warum muss ich all das durchmachen? Warum muss ich so viel leiden? Warum, Herr, mutest du mir das zu? Warum hast du das nicht verhindert? Warum lässt Gott Leid zu? So fragt der natürliche Mensch. Und so fragen leider auch wir Christen sehr oft. Aber wir sollten lernen von der Ruth, uns viel mehr zu fragen, warum ist Gott so gut zu uns? Warum ist er uns so gnädig? Warum ich? Warum darf ich glauben? Vor einigen Tagen wurde des 75. Jahrestages der Normandie, des D-Day, aber wie sagt man, nicht der Eroberung der Normandie, sondern, wie nennt sich das in der Kriegssprache? Landung, genau. Die Landung der Normandie im Juni 1944. Und ich habe da eine kurze Reportage gesehen. Und da sind Männer gestorben auf beiden Seiten, die 18, 20 Jahre alt waren. Tausende, Abertausende. Und da dürfen wir uns ruhiger mal fragen, warum mussten wir nicht in den Krieg ziehen als junge Männer? Warum haben wir so viel Frieden erleben dürfen? Warum ist Gott so gütig zu uns? Ich muss mich oft fragen, warum hat Gott mir eine so liebe Frau gegeben? Ich habe mich mit 21 Jahren bekehrt und so wie ich mich dem anderen Geschlecht gegenüber verhalten habe vor meiner Bekehrung, hätte ich einen Drachen als Frau verdient, der mir das Leben Tag und Nacht zur Hölle machte. Und ich habe eine Frau, sie ist sehr lieb zu mir, sie ist tüchtig, genügsam, begabt und fröhlich und noch vieles andere. Gott war nur gut zu mir, er hat mich nur beschenkt. Warum ist er so gut zu uns? Warum müssen wir nicht für alle unsere Sünden büßen? Das wäre nur gerecht. Ne? Gott muss ja nur gerecht sein mit uns. Die ganze Engelwelt fordert von Gott eigentlich nur Gerechtigkeit. Und er ist so barmherzig und so gnädig und so gütig. Aber wir dürfen natürlich nicht den Fehler machen, dass wir nur für die irdischen Gnadenerweisungen Gottes dankbar sind. Auch wenn wir damit in diesen Tagen besonders überschüttet werden. Natürlich mutet Gott seinen Kindern manchmal sehr, sehr harte Wege zu. Und wir müssen uns daran gewöhnen, Gott zuallererst und viel mehr noch als für alle irdischen Gütigkeiten für die ewigen Segnungen danken. Und ich glaube, dass in der westlichen Christenheit zumindest sehr viel Schwachheit da ist, weil wir uns angewöhnt haben, nur noch für die irdischen Segnungen zu danken und die ganzen geistlichen Segnungen total aus den Augen verloren haben. Ewiges Leben, Gotteskindschaft, dass wir zu einem ewigen Reich berufen sind, dass wir zur Mitherrschaft mit Jesus Christus über die zukünftige Welt berufen sind. In 1. Thessalonicher 2, Vers 12 heißt es, wir haben euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt, würdig des Gottes zu wandeln, der euch zu seinem eigenen Reich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft. 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Da muss man sich mal hinsetzen und sich mal überlegen, was heißt das jetzt nun wirklich? Dass Gott uns zu seiner Herrlichkeit und zu seinem Reich beruft. Das Reich, das ist sein Reich, wo er regieren wird. Aber seine Herrlichkeit, das ist sein persönliches Wesen. Wenn du einen Landwirt besuchst in seinem Anwesen, dann sind seine Felder und seine Tiere, das ist sein Reich und das leuchtet vielleicht voller Überfluss und Fruchtbarkeit. Aber wenn du ihn selber dann in seinem Haus kennenlernst, dann lernst du auch noch seine Herrlichkeit kennen. Seine Persönlichkeit, alles, was mit seinem Charakter zusammenhängt. Und zu all dem hat uns Gott berufen. Und wir müssen wirklich wie Ruth auf unser Angesicht fallen und sagen, warum ich? Warum habe ich das alles nach deinen ewigen Plänen und deiner Verheißung in Aussicht gestellt bekommen? Aber wir müssen es mit dem Glauben erfassen. Und das ist die große Herausforderung, besonders des Neuen Testamentes. Natürlich sehen wir hier im Alten Testament eine Geschichte, die sich auf der Erde entfaltet und Ruth kommt in einen irdischen Segen hinein. Aber wir müssen als neutestamentliche Gläubige die Anwendung auf unser Leben jetzt und hier machen und auf den Glaubensblick, den wir bekommen haben. Keiner von uns zweifelt daran, dass Wilhelm Busch, der große Evangelist und Prediger des 20. Jahrhunderts, der dieses bekannte Buch Jesus unser Schicksal geschrieben hat, das sicher vielen von uns zum Segen geworden ist, ein von Gott ganz wunderbar gebrauchter Zeuge Jesu war. Aber Gott hat ihn auf dieser Erde durch sehr, sehr schwere Prüfungen gehen lassen. Ich lese kurz vor aus diesem Buch, das ich jedem empfehle, wenn er sich mal fragen möchte, was sind eigentlich geistliche Segnungen? Was ist der Wert geistlicher Segnungen? Dieses Buch mit Freuden ernten beschreibt 35 Kurzbiografien von Menschen, die sehr, sehr schwere Wege gegangen sind. Nach dem Plan Gottes, nach der Vorsehung Gottes für ihr Leben. Verfolgung, Leid, Schicksalsschläge, Krankheiten, über Jahrzehnte, aber durch die alle Gott ganz Großes gewirkt hat, großen Segen gewirkt hat. Mit Freudenernten von Beate und Winrich Schäffbuch, 35 Kurzbiografien. Und über Wilhelm Busch steht hier Folgendes. Er hat ja vor dem Krieg gedient und dann auch nach dem Krieg, dem Zweiten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg war er als Offizier zum Glauben gekommen. Und er hatte dann Kinder im Zweiten Weltkrieg, also leibliche Kinder. Und er schreibt Folgendes über die Geburt, es muss das fünfte Kind gewesen sein, namens Eberhard. Er sagt Folgendes. Die junge Familie Busch in Essen hatte schon 4 Kinder, als Eberhard geboren wurde. Busch erzählt, ich kann nicht beschreiben, wie dies Kind die Freude der Eltern und Geschwister war. Manchmal frage ich mich, ob nur die Erinnerung das so stark verklärt. Aber wenn ich an dieses Kind denke, ist mir, als sähe ich lauter helle Sonne. Als wir eines Abends spät zu Bett gingen, nahm meine Frau den kleinen 14 Monate alten Jungen noch einmal aus dem Bettchen. Und da erschrak ich bis ins tiefste Herz, als er, scheinbar schlafend, das Köpfchen auf die Seite fallen ließ. Ich höre es noch, manchmal träume ich davon, wie meine Frau zuerst lachend, dann immer ängstlicher, das Kind anredete. Eberhard, wach doch auf, komm, lach den Papa an. Ich schrie auf, das Kind ist doch tot. Ich riss es meiner Frau aus den Armen und rannte mit ihm los zu dem nahen Krankenhaus. Oh, diese entsetzlichen Augenblicke, als ich mit meinem geliebten, toten Kind durch die Nacht lief. Man macht im Krankenhaus Versuche zur Wiederbelebung, vergeblich. Die Ärzte vermuteten eine Drüsenkrankheit als Ursache für den plötzlichen Tod. So nah liegen Freude und Leid in unserem irdischen Leben oft beieinander. Und wir wollen nicht, wie Mohammed, uns einfach nur auf die irdischen Segnungen konzentrieren und sagen, das ist doch alles, was ich will. Herr, gib mir diesen irdischen Segen und dann reicht es mir. Nein, Gott möchte, dass wir uns nach den geistlichen Segnungen ausstrecken. Und manchmal lässt er irdische Prüfungen zu, schwere Prüfungen. Eine zweite Prüfung war, dass der 18-jährige Sohn in den Krieg ziehen musste. Er hatte die Krankheit der Hämophilie und doch haben sie ihn eingezogen. Eigentlich war er eine zart besaitete Seele. Wilhelm, sein ältester Sohn, er konnte so wundervoll Klavier spielen und wollte Musik studieren. Der Vater hatte seine Freude daran, wie sein geliebter Wilhelm in den oberen Klassen des Gymnasiums ganz in den Bibelkreis hineinwuchs. Aber die Nationalsozialisten hatten damals schon die kirchliche Jugendarbeit verboten. Und dann wurde eben bekannt, dass Wilhelm an dieser Bluterkrankheit litt. Trotzdem wurde dieser Sohn in den irrsinnigen Zweiten Weltkrieg eingezogen. Und Wilhelm Busch erzählt, ich sehe das Trüpplein noch vor mir auf dem Bahnhof stehen. Für Russland bestimmt. Es waren doch Kinder, erst 18 Jahre alt. Ich hätte schreien mögen, als ich mein Kind so bleich abmarschieren sah. Was ging diese zarte Künstlerseele der ungerechte Krieg an? Er war in eine erbarmungslose Maschinerie geraten. Irgendwo in Russland ist er dann verblutet, verlassen und allein. Nein, nicht allein. In seiner Brieftasche fand sich ein blutbefleckter Zettel, darauf stand, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wie kann Gott das zulassen? Ich wünsche euch allen reichen irdischen Segen, Ehen, Kinder im Überfluss. Man soll die Zweijährigen nie ausgehen lassen in einer Familie. Das ist der süßeste Moment, wenn ein Kind heranwächst, dann lernen sie reden, lernen jeden Tag etwas dazu. Aber kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen. Alle irdischen Segnungen haben auch so eben dieses Stigma, dass sie vergänglich sind, dass sie kurzlebig sind und dass sie unsere Herzen und Seelen nicht wirklich erfüllen können, nicht letzten Endes erfüllen können. Darum wollen wir von Ruth lernen und das Ganze in das Neue Testament übertragen, vor Gott niederzufallen und uns diese Frage zu stellen, Herr Jesus, warum hast du auch an mich gedacht, als du am Kreuz gestorben bist? Warum hast du mich geliebt? Warum darf ich dein Kind sein, mit all diesen wunderbaren, ewigen Segnungen, die du auch für mich bereitet hast. Möge der Herr uns mit diesen geistlichen Segnungen noch viel mehr erfüllen und unsere Herzen zu seiner Ehre und Verherrlichung dankbar stimmen. Ruth ist uns darin ein leuchtendes Vorbild. Sie geht einen bescheidenen Weg, einen Weg des Dienstes und der harten Arbeit. Sie scheut sich nicht davor und sie wird weitergeführt. Und wir werden morgen sehen, wie der Segen der Ehe, einer zweiten Ehe, ihr jetzt zufällt. Auf eine sehr seltsame Art. Sie ist nämlich die einzige Frau in der ganzen Bibel, die einen Mann auffordert, sie zu heiraten. Wenn ihr eine andere Frau kennt in der Bibel, dann würde es mich interessieren, die auch noch kennenzulernen. Aber das war schon eine ganz besondere Szene und das sehen wir dann morgen Abend. Ja, vielleicht machen wir es heute Abend so, dass wir zusammen beten, wenn noch der ein oder andere Bruder beten würde. Ihr habt so eine schöne Freimütigkeit zum Gebet.